Gesellschaft und Individuum beziehungsweise zwischen Allgemeinwohl und Privatinteresse. Dieses Problem hat man also in Gesellschaften, wo irgendwie diese notwendige gesellschaftliche Arbeit verteilt werden muss. Der Einzelne möchte einerseits frei leben, völlig zu Recht. Andererseits gibt es auch für den Einzelnen die Voraussetzung, dass die Gesellschaft die Arbeit verteilt, die dann wiederum seine Bedürfnisse befriedigt. Und dieses allgemeine Interesse, das steht sozusagen auch da. Und Desami, oder wie der heißt, Desami, macht ein bisschen einen Advokatenkniff, indem er einfach diese Harmonie voraussetzt. Er sagt halt, Allgemeines und Besonderes, Allgemeinwohl und Privatinteresse, die stehen nicht gegeneinander, sondern der Einzelne funktioniert als Organ des Gemeinwesens. Und wenn er das nicht tut, ist die Frage, fällt es aufs Allgemeinwohl, auf das Gemeinwesen zurück oder aufs Individuum? Meistens wurde leider diese Frage immer gegen das Individuum entschieden. So auch im weiteren Verlauf des Textes bei diesem Desami. Wenn aber ein Organ, und wir sind bei den Einzelnen, ne? Er bleibt also in dieser Metapher, aber er fing mit den Einzelnen an. Wenn aber ein Organ von diesem physiologischen Gesetz abweicht, dann ist es irgendwie unpässlich, krank oder verletzt. Also das, was später im real existierenden Sozialismus als Kulage bezeichnet wurde und verfolgt wurde. Marx natürlich will jetzt explizit keineswegs die Unfreiheit der Individuen, aber mein Vorwurf an ihn ist, bei aller richtigen Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise, er drückt sich herum um die Frage nach diesem Verhältnis von Allgemein und Besonderem, von Allgemeinwohl und Individuum. Er behauptet nur, das sagt er direkt so in der Frühschrift, der Kommunismus wird die Auflösung des Widerstreits zwischen Individuum und Gattung sein, aber durchdiskutieren tut er das nicht. Noch, ich komme jetzt zum Ende. Ihr habt zwar noch relativ viele Zitate auf eurem Arbeitsblatt, aber ich muss meinen Vortrag abkürzen, sonst wird es zu lang. Aber das nächste Zitat oder das übernächste möchte ich noch gleich vorlesen. Wir waren an dem Punkt, wo er in der Kritik des Grunder Programms sagt, es geht darum, dass die Arbeiten nicht mehr atomisiert, getrennt voneinander existieren im Produktionsprozess, sondern dass sie als gesamtgesellschaftliche Arbeit fungieren und als Teile der gesamtgesellschaftlichen Arbeit fungieren und organisiert werden. Nun ist das Frage, wie regelt sich gewissermaßen dieses Verhältnis? Und da schreibt er, übernächstes Zitat bei euch jetzt, was er, der Produzent, ihr, der Gesellschaft gegeben hat, ist sein individuelles Arbeitsquantum. Zum Beispiel der gesellschaftliche Arbeitstag besteht aus der Summe der individuellen Arbeitsstunden. Die individuelle Arbeitszeit des einzelnen Produzenten ist der von ihm gelieferte Teil des gesellschaftlichen Arbeitstags, sein Anteil daran. Er erhält von der Gesellschaft einen Schein, dass er so und so viel Arbeit geliefert hat. Das heißt, und das sagt er dann auch im weiteren Verlauf der Kritik des Gotha-Programms, ja, Gerechtigkeit bzw. das Recht existieren fort in der ersten Phase des vereinsfreier Menschen bzw. des Kommunismus. Und wo man nun merkt, dass er dieses Problem von allgemeinem Besonderem nicht anpackt, ist nämlich an der Stelle, wo er hier von Gesellschaft redet. Er, also der Produzent, erhält von der Gesellschaft einen Schein. Ist ja die Frage, wer ist das? Wer ist das, der erstens diesen Arbeitsprozess organisiert? Wer ist das, der diese Scheine verteilt? Wer ist das, der, und das kommt noch an einer späteren Stelle, wenn man nämlich diese Scheine verteilt, muss man die Arbeit irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Das heißt, man muss die Arbeit eines Bäckers und die Arbeit eines Fischers und die Arbeit eines Ingenieurs etc. pp., die muss man auf einen Nenner bringen, damit die sozusagen, damit alles in einem Arbeitsschein gefasst werden kann. Und er sagt dann direkt in der Kritik des Gotha-Programms, es geht darum, die Intensität und Ausdehnung der Arbeit auf einen abstrakten Begriff zu bringen. Und auch das muss ja irgendwie gemacht werden. Und dort kommen wir das nächste Mal an eine Stelle, wo er hier einen Moment des Zwangs schön umgeht, indem er sagt, die Gesellschaft gibt dem Produzenten einen Schein. Aber dass es irgendwie vielleicht gut funktionieren kann, ist ja möglich, aber er diskutiert es nicht mal durch. Und gegen Proudhon... Gegen Proudhon hat er genau diese Art und Weise der Scheinvergabe kritisiert, und zwar mit einer sehr weisen Voraussicht. Und zwar schreibt er gegen Proudhon, später bei euch, fängt an mit "In der Tat". In der Tat wäre sie, die Volksbank, also bei Proudhon ist es die Volksbank, die die Scheine verteilt, entweder die despotische Regierung der Produktion und Verwalterin der Distribution, oder sie wäre in der Tat nichts als ein Board, also ein Amt, was für die gemeinsam arbeitende Gesellschaft Buch und Rechnung führt. Leider bricht er an dieser Stelle die Diskussion ab, weil es wäre natürlich schön zu wissen, wann sozusagen diese Volksbank bzw. die Institution, die die Scheine verteilt, wann die jetzt im Board ein Amt ist, was den Individuen hilft, oder wann sie eine despotische Regierung ist. Und das diskutiert er nicht eingehend. Und das ist im real existierenden Sozialismus der kommunistischen Bewegung und allen Menschen überhaupt auf die Füße gefallen. Und ich glaube, das sieht man ja auch an dem Zitat, Marx hätte es eigentlich besser wissen können, aber im Streit mit den Anarchisten, der damals in der Ersten Internationale tobte, hat er gewissermaßen denen keine Argumente in die Zähne werfen wollen und hat gewissermaßen diese Frage, wie Individuum und Allgemeines in dieser Gesellschaft vermittelt werden, wie notwendige Arbeit, die ja ein Zwang ist, auf die Schultern verteilt wird, am zwanglosesten, die Frage hat er nicht diskutiert. Und eigentlich hat er das Handwerk dazu entwickelt oder das Instrumentarium dazu entwickelt, diese Frage eingehend zu stellen. Und ich möchte nur ein Zitat vorlesen, jetzt das nächste dort, bezogen auf Markt, Geld und Kapital. Dort sagt er nämlich, Raub der Sache, also dieser versachlichten Herrschaft, diese gesellschaftliche Macht, die das Kapital hat, und ihr müsst sie Person über Person geben. Gerne wird ja darüber geredet, wie schlimm der Staat im Kapitalismus ist und dass der Staat eine Funktion des Kapitals ist. Worüber aber nie geredet wird, ist, dass das Kapital, so schlecht es das auch macht, relativ viele Abläufe strukturiert, die, wenn es wegfällt, irgendwie geregelt werden müssen. Insofern ist nicht nur die Frage mit der Abschaffung des Kapitalismus, ob dann weniger Staat entsteht, sondern es ist auch vielmehr die Frage, ob dann nicht mehr Staat entsteht. Und die Frage muss man in aller Ausführlichkeit diskutieren, und da darf man sich sozusagen keine Scheuklappen anlegen. Und es gibt ein großes Problem in der Gesellschaftskritik seit dem real existierenden Sozialismus, die kritisch dem real existierenden Sozialismus gegenüberstanden, die haben das immer relativ schnell als Staatskapitalismus abgekanzelt. Damit haben sie ihre Identität als Kommunisten gewahrt, indem sie sozusagen das, was dort schlecht läuft, als Kapitalismus abkanzeln. Aber sie haben sich meines Erachtens damit gerade nicht ernsthaft auseinandergesetzt, indem sie das einfach als Staatskapitalismus bezeichnen. Sondern dort wurde ja... Na gut, es wäre vielleicht noch ein Punkt, den ich dann in der Diskussion ausführen könnte. über die reale Geschichte und warum das meines Erachtens kein Kapitalismus war, der real existierende Sozialismus. Nur könnte man sich fragen, zum Glück hat Marx ja noch die höhere Phase, aber jetzt das nächste Zitat dazu, das geht dann also die höhere Phase des Kommunismus, dort schreibt er: In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit verschwunden ist, nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen, erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont, also der Gerechtigkeit, ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahnen schreiben, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Bedeutet, jeder kann tun und lassen, was er will. Das ist also der Fixpunkt, den ich auch unterstreichen würde, dass das das Postulat bleiben muss für eine kommunistische Gesellschaftskritik. Aber eine Lösung ist es nicht, weil er streicht hier in dem Zitat, nochmal vielleicht ganz kurz zu dem Postulat, das bedeutet, jeder muss nur so viel arbeiten, wie er kann und will. Zum Beispiel, also gerade jetzt, das Problem stellt sich ja in dieser ersten Phase, wenn also diese Arbeitsscheine vergeben werden, was machen dann Leute, die zum Beispiel physisch unterlegen sind? Das heißt, diese Gerechtigkeit kippt in eine Ungerechtigkeit um. Diese gerechte Verteilung der Arbeit und äquivalente Verteilung von Konsumptionsscheinen kippt dann in eine Ungerechtigkeit um, weil Leute nun mal ungleich sind und sich nicht an dem gleichen Maßstab messen lassen. Das ist ein Problem des gesamten Rechts, das hier nur am Rande. Und Marx versucht dieses Dilemma, was schon Aristoteles und Platon diskutiert haben, dass halt Recht, weiß in gleicher Maßstab anlegt, immer ein Unrecht umschlägt, weil die Menschen nicht gleich sind. Das versucht er mit diesem Postulat zu lösen, indem er sagt, jeder nach seinen Fähigkeiten, also jeder darf arbeiten, wie er will und lustig ist, jedem nach seinen Bedürfnissen und trotzdem bekommen alle, was sie wollen und brauchen. Aber wie kommt das Postulat zustande, indem er das Anfangsproblem, was sich eigentlich stellt, durchstreicht? Er sagt nämlich, wenn alle Quellen des Reichtums voller fließen, also wenn wir im Überfluss leben, dann können wir sozusagen jeder nach Lust und Laune leben. Witzigerweise, und das ist das Problem, setzt dieser Überfluss wiederum und diese maschinisierte Gesellschaft oder so, die setzt ja wiederum Arbeit voraus. Also dieses Reich der Notwendigkeit, was man irgendwie auf die Schultern verteilen muss. Und deswegen erlöst das Problem eigentlich nur, indem er das Problem durchstreicht. Er sagt einfach, er löst das Problem auf einer Ebene, wo es das Reich der Notwendigkeit nicht mehr gibt. Wo es Arbeit nicht mehr gibt. Und das ist aber unredlich. Da erinnere ich jetzt auch an das Zitat aus dem Band 3 des Kapitals, was ich vorhin vorgelesen hatte, wo er gesagt hat, wie der Wilde mit der Natur ringen muss, so muss es der Zivilisierte auch in jeder Gesellschaftsform. Dieses Reich der Notwendigkeit wird es immer geben. Und damit wäre ich am Ende. Danke.
In der Hoffnung, dass wir uns tatsächlich an 25 Minuten halten, vielleicht, würde ich dann jetzt an Zwie übergeben.
Danke. Ich will es versuchen. Bin ich gut zu hören oder ist das... Wie bitte? Mittelmäßig. Kann man das vielleicht irgendwie noch so regulieren? Ich
tendiere zur Aufnahme.
Zu schreien.
Das wird nicht lauter, das ist nur zur Aufnahme.
Ja. Gut. Dann schreie ich einfach nochmal. Die Frage, ob das kommunistische Projekt gescheitert ist, und zwar sozusagen am Ende der Geschichte der besten aller möglichen Welten, oder ob es eine Zukunft hat, und zwar eine wirkliche, keine utopische Zukunft, ist aufgeworfen worden mit wissenschaftlichem Anspruch von den Leuten um Marx. Ich nenne es vielleicht ab und zu jetzt einfach die Partei Marx, wie sie sich selbst damals auch als Clique nannten, in der Auflösung der Hegelschen Schule, die tatsächlich unablösbar von der Auflösung des Frühsozialismus und des utopischen Sozialismus gewesen ist. Und wie hier sehr plausibel gezeigt worden ist, das Problem ist mit dem Problem der Vermittlung zwischen den Individuen und der Gesellschaft in der modernen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, aber auch in der bisherigen Geschichte der Klassengesellschaften zu tun hatte. Die radikalen Junghegelianer haben es durch eine politisch-jakobinistische, deutsch-jakobinistische Lösung versucht, brachial zu lösen im Geiste. Marx, Engels und andere, Moses Hess wäre hier zu nennen, haben es über Feuerbach vermittelt, versucht zu lösen, nicht brachial, sondern dialektisch und materialistisch als Analyse, als positive Wissenschaften und synthetisierende Analyse, die ohne philosophische Kategorienarsenal überhaupt nicht auskommt, als materialistische Methode des positiven Studiums der materiellen Lebensverhältnisse der Menschen. Dazwischen gab es eine sehr kuriose und ebenso wirkmächtige bis heute Richtung der Auflösung der höglichen Schule, der Kern der sogenannten deutschen Ideologie, Max Stirner. Wenn ich ganz kurz auf diesen Beginn des dem Anspruch nach wissenschaftlichen Kommunismus ab Marx hinweisen möchte eingangs, dann um zu zeigen, dass der ganze Unterschied in dem Festhalten an dem Blick und an der Arbeit des Begriffs bezüglich auf die Totalität des Gesellschaftsganzen oder dem Haften am Fragment und damit auch dem Blick auf das Individuum oder dem Blick auf das gesellschaftliche Individuum und dass die Kernformel der ganzen Philosophie, Aufhebung auf wissenschaftliche Art von Marx, das Gesellschaftsindividuum oder das gesellschaftliche Individuum, der ganze Unterschied darin besteht, während die deutsche Ideologie bis heute zutiefst, auch international, als deutsche Ideologie im Kern, als Max-Stirnerianismus, wie Marx ihn radikal und ausführlichst in die deutsche Ideologie als Kern kritisiert hat, eine unvergleichliche subkutane Wirkung hatte von der Sozialdemokratie, selbstverständlich vom Individualanarchismus, auch vom Kollektivanarchismus, bis tief in die Rechte, bis zu Goebbels. Hans-Georg Helms hat es in den 60er Jahren bereits fast schon erschöpfend nachgewiesen. Der Marx-Stirner-Marx-Streit ist aber überhaupt noch nicht beendet. Diese deutsche Ideologie ist zutiefst prägend gewesen für die Linke, namentlich die deutsche Linke bis heute. Und die Hypothek des wissenschaftlichen Kommunismus, namentlich in den deutschen Zuständen, ist, dass sie niemals mit der deutschen Ideologie Marx Stirners fertig geworden ist und somit auch immer im Bannkreis der Linken geblieben ist. Hätte sie es vermocht, so wie Marx es begann, in der Kritik der deutschen Ideologie die Linke zu schlachten, diese heilige Kuh, diese Leerstelle, diesen deutschen Jakobinismus, und wäre sie direkt auf das zugegangen, wäre sie nicht die Linke, sondern die Partei des Proletariats im großen historischen Sinne, wie Marx das nannte, dann wäre auch der kommunistischen Bewegung allerlei erspart geblieben an Unklarheiten, an Fixierungen, die sich in der Tat katastrophal ausgewirkt haben, sodass es heute scheint, als sei der Kommunismus des 19. und 20. Jahrhunderts, der sich sogar wissenschaftlich schimpfte, für immer gescheitert. Dieser epochalen Niederlage des Kommunismus erstens als geistige, als theoretische und ideologische, selbstverständlich auch hochgradige, also auch wenn sie ideologiekritisch sieht, bleibt sie Bestandteil der Ideologie selbst. Das lässt sich ja nicht einfach, kann man sich aus Ideologie nicht einfach rausspringen. Ideologiekritik ist selbst Bestandteil von Ideologie und von verkehrtem, verzerrtem Bewusstsein. Das hat Marx niemals übersehen. Es gibt nicht einfach die richtige und die falsche, die proletarische oder die bürgerliche und so weiter Ideologie. Also dieses ideologische Scheitern des kommunistischen Projekts geht einher und ist Ausdruck mit dem tatsächlichen, weitgehenden Scheitern des kommunistischen Projekts an dem Punkt, den Hannes Giesler eben so treffend als neuralgischen Punkt, aber nicht nur bei Marx, bezeichnet hat, nämlich in welchen modernen Formen die kapitalistische Vermittlung von Tauschwert von Kapital und von Staat nicht hinterschreiten. Ist es denn überhaupt möglich, das zu realisieren, und zwar nicht utopisch als Spinnerei und auch nicht in kleinen heilen Gemeinschaften, in Bienenstöcken, wie das eben treffend verglichen wurde, in Freiräumen, wie es zur Zeit heißt, kampagnenmäßig, und ähnlichen idealistischen Konstrukten. Ich darf nur nebenbei auf das verweisen, nicht nur des Amis, sondern auch was Kropotkin zum Beispiel naturalisierend als Harmonie gesetzt hat, mit zum Beispiel, ich darf an einen Buchtitel erinnern, die über die Gegenseite, das Prinzip der gegenseitigen Hilfe in der Natur und in der Gesellschaft. Also immer dieses Ausgehen vom Fragment, vom Individuum, wie Max Stirner, ich kann jetzt nicht weiter auf Max Stirner und den Kern der deutschen Ideologie und der Linken eingehen. Es wird nicht das Ganze gesehen, wie es, und jetzt ein Wechsel auf eine andere Entwicklung der marxischen Theorie, wie es die kritische Theorie in verschiedenen Schulen, die sich vor allem aufgrund dessen, dass sich nach Marxens Abgang ein Marxismus gegen den Marx selbst noch gestrampelt hat, ich für meinen Teil bin jedenfalls kein Marxist und wunderliches Zeug, was diese Marxisten da hervorbringen und so weiter, habe ich nichts mit zu tun. Es entstand ein Marxismus und gegen diesen Marxismus hat sich herausgedreht und herausgearbeitet eine theoretische Praxis, die sich an verschiedenen Schulen, vor allem hier in den deutschen Zuständen, ziemlich verstrickt auch in die Staatlichkeit, in die Akademie, aber nicht darin aufgehend, die sogenannte kritische Theorie der Frankfurter Schule. Aber weil ich hier eingeladen worden bin, darf ich auch besonders darauf hinweisen, die Situationistische Internationale in Frankreich, ein ganz anderer Strang der kritischen Theorie, mit sehr ähnlichen, oder wenn man im Ostbereich nimmt, unter der Ägide des Stalinismus und Poststalinismus, der späte Lukács. Ja, diese Leute, und es wären noch viele andere, so ein Rethel und viele andere zu nennen, die haben vor allem im sogenannten westlichen Marxismus, wie es dann von außen noch genannt wurde, ja, und in einer Art westlichen Kommunismus, wie man die neokommunistische Strömung der Situationisten nennen könnte, haben sie versucht, diesen Ismus zu sprengen, diesen Ismus der kommunistischen und revolutionären Ideologie nach Marx abzusprengen. Und diese Methode, die von Marx begründet worden ist, herauszuholen, die direkt ansetzt als Ausdruck der wirklichen Bewegung und nicht als Ideal, das die Wirklichkeit nach ihren Vorstellungen vom gerechten Zustand modeln will. Zugleich muss ich sagen, das müssen wir für die Diskussion aufsparen, dass die Vorstellung und die Vorstellungswelt von Gerechtigkeit im Ansatz, zwar bei Hegel, und bei allen möglichen, bei den Frühsozialisten, aber gerade nicht bei Marx und schon gar nicht in der Kritik des Gotha-Programms, figuriert als eine Kategorie, die irgendwie auch nur über den idealistischen Horizont der bürgerlichen Gesellschaft, der Verteilungsgerechtigkeit namentlich, hinausgehen würde. Ich würde gleich Alimene sagen, es ist verfehlt, sich über die Frage einer gerechten Verteilung, gerechten Gesellschaft, auch einer gerechten Verteilung von Produktionsmitteln und Lebensmitteln und Lebensbedingungen in einer Gesellschaft einen Kopf zu machen. Es ist eine Scheinfrage, es ist eine idealistische Frage. Ebenso wie ich sagen würde, dass die Frage, mit welchen pragmatischen Mitteln die Zuteilung der gesellschaftlichen Arbeitsquanta und sozusagen die Portionierung der gesellschaftlich bewusst zu regelnden Produktionsaufgaben in einer immer noch arbeitsteiligen Gesamtproduktion, also ich rede von einer kommunistischen Produktionsverteilung, in welchen Modi die nun genau zuzuteilen ist auf die Individuen, die an dieser Gesamtarbeit teilnehmen möchten und müssen. Soweit hier ist abgesteckt, was ich schon mal von vornherein Marx nicht an den Hals hängen möchte, an Missverständnissen. Wenn es jetzt darum geht, ganz kurz, wie viel Zeit habe ich jetzt noch gerade, stichwortartig, 10, 15 Minuten, ja?
12.
Also, Kompromiss. Stichwortartig den Problemaufriss zu versuchen. Das geht wirklich nur stichwortartig und furchtbar an Abstraktionen sich bewegend, denen, die dieses bisherige Scheitern des kommunistischen Projekts aufwirft für diejenigen, die nach wie vor heute aus einem tiefen und unaufhebbaren Unbehagen an den bestehenden gesellschaftlichen Zuständen, die über Geld, Ware, Produktion von Tauschwert, also Kapitalproduktion, Staatlichkeit vermittelt sind, nicht davon ablassen können, wissenschaftlich Wege zu einer kommunistischen Produktion und Verteilung, wie Marx sie entworfen hat, konkret zu suchen. Denn Marx hat sie abstrakt, das wurde auch schon gesagt, in einer derartigen grundrisshaften Prägnanz bereits im Aufriss, ich will nicht sagen gelöst, aber als Problembewusstsein wissenschaftlich basal geschaffen, dass wir zum Beispiel die gegenwärtige Krise, was ich so einen Eindruck habe von Leuten, die da besser Bescheid wissen als ich, sowohl marxistischer Seite als auch bürgerlicher Seite, so ziemlich im bisherigen Verlauf so eine 1:1 Entsprechung fast schon dieser von Marx in Grundrisse und in Kapitalband 3 vor allem schon dargelegten Gesetzmäßigkeiten von Krise ist. Deswegen will ich jetzt auch nicht näher auf diese Ganzheit, in der sich die kapitalistische Produktionsweise als Weltmarktgesellschaft, das heißt die Totalität ist da, seit der fertige Weltmarkt da ist, und das war zu Marx' Zeiten bereits zu einem bestimmten Stadium abgeschlossen, deswegen konnte Marx das Ganze denken, das ist nicht ein totalitäre Hybris von Denkern wie Hegel, die es in der Tat als eine teleologische, als eine logizistische Setzung mit Stationen der Weltvernunft gedacht haben, was sicher ein Meisterdenke auch beinhaltet und ein totalitäre Hybris sicherlich auch beinhaltet und hervorgebracht hat hier und da. Nicht zuletzt in denen, die sich auf Marx und Realsozialismus und sowas berufen haben damit, das sei unbestritten. Aber bei Marx ist diese Systemtotalität, diese geschlossene, bei Hegel vollkommen zertrümmert worden. Das hat vor allem der späte Lukács gezeigt. Es gibt keine Geschichtsphilosophie mehr, aber dennoch wird das Ganze vom Weltmarkt her, von der realen der Produktion des materiellen Lebensprozesses als Tendenz zum fertigen Weltmarkt untersucht in seiner Anatomie. Und ebenso wird die Bewusstseinslage der Subjekt-Objekt-Individuen in dieser, also ich sage Subjekt-Objekt-Individuen nur als Formel, um zu zeigen, dass es um ein ständiges Umschlagen, nämlich der Fetischform, in einer Subjekt-Objekt-Identität ist, in der die als weltgesellschaftliche, produktive Gesamtarbeiterin schon herausgesetzte Totalität der Gattung, der Menschheit, sich selbst reflektieren kann im Kooperationsprozess, in dem System der Kombination, das weltweit geworden ist, aber wie gesagt als Tendenz immer weiter in reeller Subsumption sich perfektioniert, sich totalisiert und gleichzeitig in dem fetischistischen Verblendungszusammenhang, wie da die kritische Theorie vor allem der Frankfurter Schule herausgearbeitet hat, ebenfalls diese Totalität bis zum Verlust des Ich, bis zum Verlust der Individualität, bis zur Verlurchung sozusagen im Massenmaßstab, ebenfalls zeitigt. Und darin in der sozusagen der Monade auch das Ganze der Weltmarkttotalität immer klarer sichtbar und dechiffrierbar wird. Das ist aber nicht alles, sondern da der Widerspruch in dieser Totalität, der Widerspruch nämlich zwischen der gesellschaftlichen Gesamtarbeiterin, kernproduktive Gesamtarbeiterin im Weltmaßstab, ja, die wir schon längst haben, die wir sind, deren Teil wir sind, auch wenn wir industrielle Reservearmee und sonst was sind, sind wir in dieser Totalität drin. Wir sind, wenn wir nicht proletarisiert sind, weitgehend pauperisiert. Und da wird diese Gesamtheit doch zerrissen durch das, was wir produzieren als Subjekt der Produktion und doch als Objekt dieses automatischen Subjekts, nämlich dessen, was wir produzieren, des Kapitals. Und in diesem, das ist die wirkliche Identität des Identischen und des Nicht-Identischen, das ist die wirkliche, die reale Dialektik, die hier zum ersten Mal als Totalität der Gattung und dessen, was sie tut in der Reproduktion des Lebensprozesses, sichtbar wird und untersuchbar wird. Und das ist sozusagen die wissenschaftliche Synthetisierbarkeit all der positiven Untersuchungen und Forschungen, die nun gemacht werden müssen, um festzustellen, warum sind die Anläufe, um diese Totalität umzustürzen, um eine kommunistische Produktion und Verteilung aus der kapitalistischen Grundlage herauszuholen. Warum sind die bislang so blutig gescheitert? Wie viel habe ich jetzt noch Zeit?
9 Minuten.
Wir müssen also, und das war vor allem das Vermächtnis der situationistischen kritischen Theorie und Praxis gewesen, der Niederlage der kommunistischen Bewegung als praktischer im 20. Jahrhundert insbesondere, vollkommen nüchtern und vorbehaltlos ins Auge sehen. Für die Situationisten war das die Niederlage, die mit dem Spanischen Revolutionskrieg durch die stalinistische, hauptsächlich Konterrevolution im Inneren, aber vor allem durch die faschistische, sich herausbildende faschistischen Achsenmächte, beziehungsweise durch den Franco-Faschismus und durch die Allianz und die Duldung durch